When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Neben dem Bedürfnis nach Verbundenheit und Bezogenheit mit anderen Menschen, mit der Natur, vielleicht auch mit anderen Lebewesen, steckt hinter Verbundenheit auch das Grundbedürfnis, vielleicht mit etwas vermeintlich Höherem verbunden zu sein.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Ja, hallo liebe HörerInnen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wofür stehst du morgens auf? Und mir gegenüber sitzt die wunderbare Suse Schumacher, Positivpsychologin, Naturtherapeutin und mehrfache Buchautorin.
Und mir gegenüber sitzt Tobias Esch, Bestsellerautor, Mediziner, Gesundheitswissenschaftler und Glücksforscher, auch wenn er das nicht so gerne mag. In unserem Format Wofür stehst du morgens auf? Geht es um den Lebenssinn von A bis Z. A wie Achtsamkeit und Z wie Zufriedenheit.
Wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Also ich bin heute nicht nur wofür, nämlich um mit dir diesen wunderbaren Podcast aufzunehmen, aufgestanden, sondern mit Kirchenglocken, die heute Morgen um 7 Uhr hier im Ruhrgebiet, tatsächlich gibt es das noch, um 7 Uhr von verschiedenen Kirchen mit Riesengeläut den Tag eingeleitet haben, was ich irgendwie sehr schön fand. Und wie war das bei dir heute Morgen?
Ich hätte gerne heute Kirchenglocken gehabt. Ich bin tatsächlich, habe ich verschlafen. Das ist mir in einem Hotel noch nie passiert. Und dann bin ich aufgewacht und dachte so, holla, ich muss jetzt mal loslegen, aber ich bin ganz entspannt noch.
Sehr schön.
In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Buchstaben C, C wie Connectedness, auf Deutsch Verbundenheit. Und Verbundenheit ist ja eins der tiefsten menschlichen Bedürfnisse. Und gleichzeitig kommen wir auch mit angeborener Bindungsfähigkeit auf die Welt. Das heißt, wir haben das sozusagen schon in der Wiege, weil wir anders gar nicht überleben könnten, wenn wir nicht Verbundenheit spüren würden. Nun ist es aber so, dass es auch Menschen gibt, die nicht verbunden sind. Und darum wird's heute gehen, um was ist eigentlich Verbundenheit? Wie können wir sie herstellen? Mit was können wir überhaupt alles verbunden sein? Und was passiert, wenn wir nicht verbunden sind?
Ja, ganz, ganz genau.
Wieso ist das so grundlegend für uns?
Ja, wir haben ja in der letzten Folge über die Bedürfnisse und die Grundbedürfnisse gesprochen. Und wie du schon sagst, Verbundenheit ist ein Grundbedürfnis. Wir Menschen sind wirklich zutiefst soziale Wesen. Wir können ohne andere Menschen nicht existieren. Mhm. Das ist nicht nur, weil wir gemacht sind, um uns fortzupflanzen, und dafür brauchen wir nun mal auch den anderen, die andere, sondern wir sind erst richtig zu Hause in uns, wenn wir gleichzeitig in der Welt zu Hause sind. Und dafür müssen wir miteinander verbunden sein.
Ich würde sogar so weit gehen, dass wir ja auch nur über den anderen lernen können, also über die Projektionsfläche, indem wir uns dann wiederum reflektieren. Wenn wir merken, ah, da guckt jemand uns komisch an, weil wir haben irgendwas gesagt, dann erst können wir uns hinterfragen, sonst hätten wir gar kein Korrektiv oder gar keine Möglichkeit, uns zu entwickeln, oder?
Absolut. Das ist, wie gesagt, eines unserer Grundbedürfnisse. Und bei der Gelegenheit, wir hatten ja letztes Mal in der Folge Bedürfnisse die Idee, dass wir uns als Hausaufgabe die Bedürfnisse sozusagen mal...
Du springst mir wieder davor, weil ich nämlich gerade sagen wollte, am Ende der Folge laden wir immer alle HörerInnen ein, mitzumachen in unserer Challenge. Und du kannst uns dann gerne schreiben, wie dir die Folge gefallen hat, oder uns Fragen schicken. Es können auch gerne Fragen zu älteren Folgen sein. Und zu der Challenge letzte Woche, auf die du gerade anspielst, da ging es um Bedürfnisse. Und die Idee war mal, alle Bedürfnisse aufzuschreiben, also wirklich mal bewusst auf Bedürfnisse zu achten.
Ja, das war tatsächlich eine Übung, die für mich überraschenderweise durchaus, sage ich mal, wie wenn man einen Stein in einen Teich oder einen See oder wie auch immer in ein Wasser wirft, das hat schon mehrere Wellen geschlagen. Also ich habe tatsächlich versucht, meine Bedürfnisse zu artikulieren, erstmal für mich selbst und dann auch nach außen. Und habe festgestellt, dass das Widerstände erzeugt. Und
bei den anderen, oder?
Ja, bei den anderen. Also das kam dann auch zurück. Und das war dann für mich interessant, weil ich gemerkt habe, okay, möglicherweise bin ich jemand, der im Alltag zu wenig auf die eigenen Bedürfnisse achtet. Mhm. Und wenn ich das mal explizit tue, dann ist das erstmal ungewohnt und erzeugt Widerstände. Mhm. Und im nächsten Schritt habe ich mir gedacht, bist du jetzt so toll selbstlos und stellst dich immer zurück? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen Konfliktvermeidung, wenn du deine Bedürfnisse nicht artikulierst, dass du im Grunde genommen auch versuchst, immer so ein bisschen durchzuglitschen, weil genau diese Reibung, die das erzeugt, wenn man sagt, was man braucht, ich vielleicht manchmal im Alltag gar nicht so eingehen möchte. Also insofern, das war interessant. Ich habe was über mich gelernt. Ich habe aber auch durchaus die ein oder andere schwierige Situation dadurch erzeugt.
Ich habe tatsächlich auch ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht von mir, das so auffiel. Also grundsätzlich hatte ich auf der Liste ganz viel Ruhe und Entspannung. Ja, und dann immer auch die Frage, wie kann ich das jetzt herstellen? Also ich wohne ja nicht alleine, sondern ich habe ja noch einen Mann und einen Sohn zu Hause. Und das andere, was dann irgendwann auftauchte, mein Mann und ich haben vor ein paar Jahren wieder das nachts ausgehen und tanzen gehen für uns entdeckt. Und wir haben da aber unterschiedliche Bedürfnisse, weil mein Mann könnte durchaus viel, viel öfter tanzen gehen. Und ich denke immer auch so ein bisschen mit, weil ich ja nun auch nicht mehr die Jüngste bin, wie ich dann am nächsten Tag wieder fit werde, weil mich doch so eine Nacht dann doch ganz schön zurückwirft. Oder ich kann dann auch nicht so lange schlafen oder so, was ich früher gemacht habe. Ja. Das heißt, ich bin in einem Konflikt, wenn du so willst, zwischen ich und wir.
Mhm. Ja? Kommt mir bekannt vor.
Und also klar, ab und zu mache ich dann Kompromisse, ne, dass ich dann sage, ja komm, jetzt sind wir auch schon 4 Wochen nicht mehr tanzen gewesen, dann machen wir das jetzt. Und dann ist es auch gut, kann ich mich auch drauf einlassen. Aber ich merke so, dass wir da einfach sehr, sehr, also mein Mann und ich sehr, sehr unterschiedlich ticken, dass er gerne viel, viel öfter ausgehen würde und ich viel, viel lieber ausgeschlafen bin am nächsten Tag. Also was würdest du machen an meiner Stelle?
Also erstmal finde ich, klingt das total nachvollziehbar und ich stelle mir gerade das Hause, die Familie Schumacher so vor finde das natürlich erstmal unheimlich schön, dass sowas Lebensbejahendes wie rausgehen, feiern, feiern vielleicht ist zu platt, aber tanzen, Bewegung, dass das bei euch sozusagen Thema ist. Ich denke, die Lösung oder nicht die Lösung, was mir, wenn ich das so höre, direkt in den Kopf kommt, ist natürlich, zu schauen, wo sind die Schnittmengen, die man gut zusammenbringen kann, indem man vielleicht einen Kompromiss wählt, der sagt, wir machen das einmal im Monat zum Beispiel zusammen und ansonsten deinen Mann, ich sag jetzt mal, auch auf die Piste zu schicken und zu sagen, mach das und also auch die Dinge zu definieren, die man nicht gemeinsam teilt. Mhm. Sodass man sich Freiräume lässt, in denen jeder seine Bedürfnisse auch auf ganz eigene Art und Weise stillen kann und dann aber definiert, was machen wir zusammen.
Ja, das hört sich nach einem Plan an. Das werde ich versuchen und dann werde ich dir nächstes Mal berichten, weil das Wochenende steht wieder vor der Tür und die Frage kommt gerade wieder auf.
Und ihr wohnt in der Hauptstadt.
Und wir wohnen auch noch in der
Hauptstadt. Angebot ist wahrscheinlich reichlich
Clubs
vorhanden.
Ohne Ende, ja genau.
Ja, liebe Suse, die Geschichte mit den Bedürfnissen, die scheint ja tatsächlich nicht so ganz einfach gewesen zu sein für uns beide. Das Tanzen und die Auseinandersetzung im Hause Schumacher, davon haben wir auch schon mal an anderer Stelle gesprochen. Gibt es noch andere Situationen, wo du das Gefühl hast, wenn du deine Bedürfnisse artikulierst, trifft das vielleicht nicht immer den Kern oder die Bedürfnisse der anderen Menschen und wie würdest du damit umgehen?
Also ist es vor allen Dingen bei meinem Mann so tatsächlich, weil Freunde oder so, da ist das immer relativ klar, weil dann trifft man sich und hat meistens auch ein ähnliches Bedürfnis, warum man sich trifft oder irgendwas zusammen macht. Und was ich oft feststelle, oder was heißt oft, aber ich ab und zu feststelle, dass ich mich gar nicht, also ich weiß dann nicht, ob ich mich nicht richtig artikuliere oder ob das irgendwie anders? Ist es so, dass Männer und Frauen sich irgendwie unterschiedlich ausdrücken und man unterschiedlich hört oder so? Also ich habe manchmal das Gefühl, ich muss Sachen dreimal sagen, um einem Bedürfnis zum Beispiel vielleicht, ein ganz typischer Fall. Ich lebe gerne im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn du mich heute fragst, was machen wir heute Abend? Gehen wir ins Kino oder wollen wir irgendwas essen gehen oder so? Dann kann ich dir das in dem Moment noch gar nicht so genau sagen. Ja? Dann sage ich ja, irgendwas können wir schon machen, aber ich weiß im Moment noch nicht. So. Das ist für meinen Mann jetzt als Gegenpart. Der wird dann wahnsinnig, weil der möchte ganz klar strukturiert, bump, 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 und um 18 Uhr wird der Griffel fallen gelassen und wir gehen, was weiß ich, ins Kino.
Also erstmal vielen Dank für die Offenheit. Das finde ich schon ganz, ganz wirklich toll, dass du uns so Anteil haben lässt an eurer Situation. Und ich glaube ehrlicherweise, das kennen sehr, sehr, sehr viele HörerInnen und ich kenne das natürlich auch. Und vielleicht nur eine ganz kurze Idee, die mir noch einfiel gerade dazu. Vielleicht hilft es manchmal, nur Zeiträume festzulegen, also so eine Art Kontingent zu sagen. Das ist unser Kontingent heute Abend für gemeinsame Zeit. Dann kann der eine sich darauf verlassen, das wird passieren. Aber was dann passiert, der Inhalt, die Freiheit, die lässt man sich das dann später festzulegen, sodass beide Bedürfnisse erfüllt werden, nämlich das ist reserviert für uns. Mhm. Und was passiert, das überlegen wir uns noch.
Ja, finde ich super. Passt auch noch zu einem anderen Thema, das wir demnächst haben werden, aber das verrate ich noch nicht.
Ja, Susi, jetzt habe ich hier eine LeserInnen-Zuschrift und zwar von Ilo aus Hamburg, 32 Jahre. Mal sehen, bin ich gespannt, was dir dazu einfällt. Ich lebe seit Jahren ziemlich zurückgezogen. Ich habe meine Wohnung und meinen Job, gehe ab und zu ins Fitnessstudio und viel mehr mache ich eigentlich nicht. Wirkliche Freunde habe ich nicht, außer meine Kollegen. Ich würde mir wünschen, dass ich wieder mehr Anschluss finde. Mhm. Was fällt dir da ein? Was können wir Ilo raten?
Genau, also mir fällt natürlich ein, dass alles, was irgendwie mit Verein, mit Gemeinschaft zu tun hat, also mal zu schauen, Ilo, was mochtest du als Kind gerne? Wo warst du vielleicht als Kind mit anderen Kindern zusammen? Was hat dir Spaß gemacht? Und eventuell da wieder anzuknüpfen. Das kann auch sein, einen alten Freund mal wieder anzurufen oder zu treffen oder so, ja. Also diese alten Freundschaften vielleicht wieder zu beleben. Und das andere, was mir dazu einfällt, jetzt so spontan, und danach bin ich gespannt, was du sagst, ist, was gibt es, was dich noch interessiert, außer Fitnessstudio? Fitnessstudio ist ja sehr mechanisch im Sinne von, man macht da seine Einheiten und dann geht man wieder. Also wie ist es zum Beispiel mit Singen, mit einem Tanzverein, mit allem, was irgendwie connected oder verbindet mit anderen Menschen, weil man etwas gemeinsam macht?
Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Mhm, ja, sehr resonant mit mir, was du sagst. Vielleicht zwei Dinge, die mir noch ergänzend einfallen würden. Gibt es auch außerhalb anderer Menschen Dinge, wo sozusagen Verbundenheit entstehen könnte? Also diese Übung auch nochmal für Ilo, sich selbst zu fragen, wortwörtlich, wofür stehe ich morgens auf? Also ja. Wo sind so Impulse, wo ich das Gefühl habe, da ist in mir, da geht mein Herz ein bisschen auf. Und vielleicht müssen es gar nicht zwingend nur andere Menschen, was heißt nur andere Menschen sein, vielleicht gibt es Orte, vielleicht gibt es bestimmte Gegenden, vielleicht gibt es bestimmtes Wetter in Hamburg, stelle ich mir vor, wo ich das Gefühl habe, da fühle ich mich resonant. Und das andere, was mir noch einfällt, der Ilo sagt ja, wirkliche Freunde habe ich nicht, außer meine Kollegen. Ja, also auch zu gucken, wir verbringen so viel Zeit mit den KollegInnen am Arbeitsplatz, wir müssen mit denen nicht befreundet sein, aber vielleicht gibt es ja welche, wo ich das Gefühl habe, Mensch, warum schlage ich nicht mal vor, dass wir uns abends mal auf ein Glas Wein oder auf ein, was weiß ich, Energy Drink oder zum Fußball gucken treffen. Also auch diese Schwelle mal bewusst überschreiten und zu gucken, was passiert, wenn die KollegInnen eben wirklich auch Mitmenschen werden.
Aber lass uns zurückkommen auf Connectedness, also auf Verbundenheit. Wir haben ja schon klar rausgearbeitet, dass Menschen eben auch danach streben, verbunden zu sein, sich zugehörig zu fühlen. Ne? Also letztendlich geht es um so eine Resonanzbeziehung zwischen Menschen, aber eben auch anderen Dingen. Was aus deiner wissenschaftlichen Sicht, was ist, womit, was kann man denn noch verbunden sein, außer jetzt mit anderen Menschen?
Also ganz spannend ist, dass der Begriff Verbundenheit, wenn wir den erstmal nur nehmen, lateinisch wäre das zum Beispiel ligere, das ist erstmal ein Begriff, der heißt verbinden oder verbunden sein, und da steckt, wenn man so will, Religion drin. Also es ist nicht ganz, also sich wieder zurück verbinden heißt Religion. Das heißt, neben dem Bedürfnis nach Verbundenheit und Bezogenheit mit anderen Menschen, vielleicht auch mit der Natur oder ganz sicher mit der Natur, vielleicht auch mit anderen Lebewesen, steckt hinter Verbundenheit auch das Grundbedürfnis, vielleicht, daher der Bezug zum Thema Religion, mit etwas vermeintlich Höherem verbunden zu sein. Also mit etwas, was über mich noch hinausreicht, was vielleicht vor mir da war und nach mir da war, vielleicht auch meine Ahnen, die Familie im größeren Kontext. Also verbunden kann man sein mit ganz unmittelbaren Menschen in den Familien, in den Beziehungen, aber natürlich letztendlich sogar, wenn wir sagen, mit so etwas wie Gott oder mit spirituellen Aspekten des Lebens.
Jetzt, ich habe ja, mein Schwerpunkt ist ja Naturverbundenheit. Dazu werden wir auch noch eine eigene Folge machen. Aber wenn Menschen verbunden sind, was sind so für gesundheitliche Vorteile auch vielleicht da?
Also wenn man mal die HörerInnen sich vielleicht selbst überlegen, was macht das mit uns, was macht das mit mir, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eingebettet in eine Gemeinschaft. Connectedness heißt ja wirklich dieses Gefühl, nicht allein zu sein. Und ich denke, jeder kennt das, auch wenn andere Menschen oft die Quelle vielleicht, die vermeintliche für zum Beispiel Stress sind, so gibt es kaum etwas in der gesamten Forschung, was so stark zum Beispiel Stress reduziert, wie das Gefühl, nicht allein zu sein. Wir kennen das sozusagen aus der Natur. Man kann sich das vorstellen wie in so ein Löwenrudel, die Antilope sozusagen versucht zu stellen. Du hast ein Gazellenhorn um den Hals hängen sozusagen. Dieses Bild, da ist so eine Antilopen- oder Gazellenherde. Und das, was die Löwen machen, ist einzig und allein ein Tier isolieren, ein Tier stellen. Und es gibt insofern in der Natur kaum etwas, was so sehr schützt vor Gefahr, als sich in der Gemeinschaft verstecken. Und insofern ganz konkret medizinisch, Stressreduktion wie nix. Also es gibt kaum etwas, was so schützt vor Burnout, Stress und all den damit einhergehenden Symptomen wie Verbundenheit. Ganz konkret, Herzinfarktrate, ein Drittel gesenkt, wenn man sozusagen verbunden ist. Andererseits, wenn man einsam und nicht verbunden ist, die Gefahr für Schlaganfälle um ein Drittel erhöht. Die Sterblichkeit um ein Drittel erhöht. Gefahr für Demenz um 50% erhöht. Und Depression sogar doppelt so hoch. Wenn Mensch nicht verbunden ist, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu bekommen, doppelt so hoch.
Ich habe etwas mitgebracht von Albert Einstein, weil für den war Verbundenheit sozusagen der Kern seines Weltbildes. Also der hat gesagt, im Kosmos sei alles miteinander verbunden und eine Einheit, der Mensch in staunender Ehrfurcht begegnen solle. Und er befürchtete, wenn wir Menschen uns getrennt vom Übrigen erfahren, werden wir selbstzentriert, egoistisch und handeln wahrscheinlich zerstörerisch gegen andere Menschen, Lebewesen und die Natur und damit auch gegen uns selbst. Das passt ja so ein bisschen auch in das, was du gerade gesagt hast.
Das passt absolut, und es ist tatsächlich so, weil du jetzt Einstein ansprichst, die modernste, wenn man so will, Form der Interpretation der sogenannten Quantentheorie, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen, ist die sogenannte relationale Quantentheorie. Was das besagt, ist einfach nur, es gibt nichts auf dieser Welt, was nicht in Beziehung zu etwas anderem existiert. Es gibt nichts ohne das andere. Und ich weiß nicht, wie erlebst du das, Suse? Kennst du das auch, dass du das Gefühl hast, wenn eine Phase ist, die ganz schwer ist, wo irgendwo das Gefühl hast, ich schaffe diesen Tag überhaupt nicht, weil alles türmt sich. Und plötzlich, dein Mann kommt vielleicht und ihr geht tanzen. Oder dein Sohn kommt hinein. Oder es kommt irgendeine Nachricht von jemandem, der mit dem du verbunden bist. Und man merkt förmlich, physisch, wie der Stress plötzlich kennst du das?
Ja, ich kenne das total gut und ich bin auch immer sehr dankbar. Ich habe einfach auch ein richtig gutes Freundesnetzwerk, wo ich mal weiß, wenn ich wirklich mal nicht weiterkomme, kann ich da immer irgendwo einhaken und nachfragen. Also ja, ich kenne das.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und ich habe eine HörerInnen-E-Mail hier vor mir liegen, die möchte ich dir mal vorlesen. Ich glaube, die passt ganz gut in diese Risiken und Nebenwirkungen. Die ist von Greta, 25, aus Köln und sie schreibt: Hallo ihr Lieben, ich habe euren Podcast gerade erst entdeckt und finde ihn super inspirierend. Zu eurem heutigen Thema habe ich auch gleich mal eine Frage. Ich bin Studentin, lebe in Köln und habe sehr viele Freunde. Alles soweit gut. Allerdings fühle ich mich oft fremd, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, so als ob ich gar nicht richtig da bin oder dazugehöre. Ich habe das auch schon mal mit meiner besten Freundin besprochen, aber sie meinte, wie ich denn darauf käme, alle würden mich doch mögen. Könnt ihr mir sagen, was bei mir falsch läuft oder fehlt?
Wow, also dieses Phänomen, was wir gerade geschildert bekommen haben,
von Greta?
Das ist etwas, was uns tatsächlich auch in unserer Forschung ganz stark beschäftigt. Wir nennen das zum Beispiel Unglückserkrankungen oder überhaupt chronisches Unglück. Nämlich, wenn man das Gefühl hat, im Leben im Prinzip alles läuft, aber an der falschen Stelle zu sein. Also, wenn man so will, nicht zu Hause sein im Leben, sei das in der Partnerschaft, neben dem vermeintlich falschen Menschen aufwachen oder in der Nachbarschaft oder in der Firma, in die ich gehe oder im Studium, das Gefühl zu haben, eigentlich ist alles richtig, aber ich bin hier fremd. Mhm. Das ist ein Phänomen, was wir tatsächlich statistisch fassen können und sehen, dass das ein zum Beispiel großes Risiko hat, dafür Burnout zu bekommen, weil eben genau diese Verbundenheit, das Gefühl, richtig zu sein, etwas, was unglaublich puffert gegen Stress. Also an Greta ist natürlich überhaupt nichts falsch, aber es macht Sinn vielleicht für sie in so einer Situation, wo ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie hier im Fremd, ich bin hier im falschen Leben, zu gucken, wo bin ich denn resonant? Mhm. Wo sind die Menschen, wo ich, wenn ich an sie denke oder innerlich sozusagen in mich gehe, wo ich merke, ah, da kommt dieser kleine Impuls der Entspannung. Mhm. Wo sind die Orte? Wo ist die Sprache? Wo sind die Gerüche? Wo ist die Musik? Wo ich merke, da gehöre ich hin.
Mhm. Ich würde fast noch einen Schritt weitergehen. Ich würde nämlich auch sagen, mal zu schauen, wo bin ich überhaupt mit mir verbunden? Mhm. Weil meine Erfahrung so ist, wenn du, und auch mit meinen Klienten so ist, wenn du deine Verbundenheit selber, wenn du dich gar nicht richtig spürst und zu viel im Außen bist, also dich nach anderen orientierst, diese innere Verbundenheit schon nicht stimmt oder nicht oder fehlt. Und dann es eigentlich darum geht, sich erstmal wieder innerlich mit sich zu verbinden, diesen inneren Raum aufzumachen. Wir hatten ja in der ersten Folge auch Meditation, das ist ein ganz gutes Tool dafür, um dann auch wieder in so eine Resonanz mit dem Außen zu kommen.
Also total super, finde ich, sehe ich genauso wie du und Greta sozusagen, da wäre die Übung genau, erstmal in sich selbst zu Hause zu sein, von dort sozusagen zu spüren, wo bin ich zu Hause und auch ein bisschen vielleicht auszusortieren, was bringt mich da weg. Und weil du das gerade so beschrieben hast, wir nutzen gerne oder in der Forschung, aber auch ich in meinen Interaktionen mit auch PatientInnen, so das Koordinatensystem. Man kann sich vorstellen, so wie wir jetzt hier sitzen auf dem Stuhl, was sind die Menschen, mit denen ich verbunden bin, die sozusagen vor mir sind, die vielleicht die nächste Generation, die jüngeren Menschen, die zu mir schauen, wer sind die Menschen auch, die hinter mir sind, denen ich verdanke, die mich sozusagen erst geschaffen haben, wer sind die Menschen rechts oder links oder die Dinge, die sozusagen mit mir WegbegleiterInnen sind und zwischen diesem Kreuz, das andere Kreuz ist, was ist der Boden, auf dem ich stehe, was ist meine Heimat, wo ich mich zu Hause fühle und dann vielleicht, wir haben es vorhin gesagt, Stichwort Religion, Spiritualität, was ist da über mir? Mhm. Und wenn man das Koordinatensystem sozusagen einmal durchdekliniert, oben und unten, vorne, hinten und zu den Seiten, die entscheidende Frage ist, trifft sich dieses System in meiner Mitte?
Mhm. Ja,
und wenn das der Fall ist, ist alles gut. Mit allen Abstrichen, aber erstmal mehr kann ich nicht haben an der Stelle. Nur bei vielen Menschen sehen wir, dass dieses Koordinatensystem sich so ganz bisschen vielleicht neben mir trifft. Mhm. Und dann wird's richtig schwer.
Gibt's eigentlich auch genau das Gegenteil, also zu stark verbunden? Also so diese, mir fällt das Wort so Hörigkeit ein. Ja, also gibt es sowas?
Also, frage ich dich zurück, kennst du solche Menschen oder Situationen, wo man das Gefühl hat, quasi zu kleben, also an dem anderen oder an einer Situation oder an irgendetwas quasi zu kleben und gewissermaßen in der Verbundenheit stecken zu bleiben, zu arretieren, quasi zu erstarren. Kennst du sowas?
Also ich kenne sowas jetzt nicht bei mir selber tatsächlich, aber ich habe ja jahrelang, und das passt vielleicht auch nicht ganz, aber ich habe ja jahrelang Stalking-Opfer beraten. Und Stalking ist ja sowas sehr Obsessives, da klebt ja letztendlich auch jemand an dir, auch wenn ich nicht behaupten würde, dass das mit Verbundenheit zu tun hat. Also daher kenne ich das, aber du willst sicherlich auf irgendwas anderes
hinaus. Ich dachte mir nur, weil wir den Begriff Resonanz jetzt schon mehrfach gehört haben, also Resonare heißt ja zurückklingen.
Ah, okay,
und ich finde das Thema Verbundenheit, wenn wir einerseits gesagt haben, es braucht, dass dieses Koordinatensystem sich in meiner Mitte trifft, damit ich klingen kann, das heißt, ich fühle mich eingebettet, ich fühle mich zu Hause in mir selbst und in der Welt und vielleicht mit was Größerem. Und jetzt unter Risiken und Nebenwirkungen schauen wir an, was ist, wenn das klebrig wird? Was ist, wenn ich an etwas festhalte mit aller Kraft, das vielleicht sich weiter bewegen will? Das
ist unglaublich einengend. Also einengend. Ich bei mir selber, aber eben den anderen auch. Ne?
Und was passiert dann mit dem Klang? Man stelle sich vor, man hat eine Klangschale, die wunderbar klingt und jetzt klebe ich mit den Händen. Ich halte die ganz stark fest. Was passiert dann mit dem Klang?
Der wird stumpf oder vielleicht auch gar nicht mehr zu hören.
Im schlimmsten Fall ist gar nichts mehr zu hören. Also ich glaube tatsächlich, Verbundenheit hat diese wunderbare Kombination aus Freiheit und Raum geben und tatsächlich in sich kohärent und stimmig sein.
Challenge der Woche.
Jetzt sind wir kurz vor Schluss und wir haben ja immer am Ende eine kleine Challenge, eine kleine Übung. Wir hatten eben schon eine, aber etwas, was wir beide jetzt machen können und wo wir natürlich die HörerInnen auch alle einladen, mitzumachen und uns hinterher eure Erfahrungen zu teilen und zu schreiben. Was hast du mitgebracht für heute?
Also ich schlage folgende Übung vor, die nennt sich Neudeutsch Dyade. Das ist ein Begriff, der kommt aus dem Griechischen und heißt eigentlich nur die Zweiheit. Mhm. Also nicht die Einheit, sondern die Zweiheit. Will sagen, zwei Menschen, das könnte jetzt für die HörerInnen entweder eine Freundin, ein Freund, ein Tier vielleicht sogar sein oder ein Bild von jemandem, den man sehr gerne mag. Es könnte aber auch jemand Fremdes sein, den man einfach mal anspricht und sagt, wollen wir mal diese Übung machen. Kurzum, irgendjemand, mit dem ich jetzt die Übung mache, die bedeutet, ich erzähle für 7 Minuten all das, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht. Das kann was Großes, das kann was Kleines sein, das kann ein Problem sein, es kann aber auch, sag ich mal, erstmal irgendetwas Beiläufiges sein. Ich erzähle aber vom Herzen etwas, was mich gerade in diesem Moment beschäftigt. Die andere Person hört nur zu. Sie schenkt Aufmerksamkeit, sie schenkt Verbundenheit. Und nach 7 Minuten mit Wecker wirklich fertig, wird nicht kommentiert, es wird nicht diskutiert, es wird nicht analysiert. Wechseln die Rollen und die andere Person macht genau das Gleiche und that's it.
Mhm. Spannend. Dann werde ich meinen Mann mal fragen und ob wir uns über Bedürfnisse unterhalten könnten. Okay. Und mit dieser kleinen Challenge oder dieser kleinen Aufgabe verabschieden wir uns von euch mit dem Podcast Wofür stehst du morgens auf? Rund um den Lebenssinn von A bis Z. Und die nächste Folge, in der geht es um den Buchstaben
D wie Dora und unser Thema wird sein Dankbarkeit. Dankbarkeit.
Da bin ich schon sehr gespannt, auch wenn ich finde, es ist ein bisschen, viel gerade in den Medien, aber vielleicht finden wir noch einen anderen Kniff.
Ganz bestimmt, freue ich mich drauf.
Auf bald, tschüss.
Wofür stehst du morgens auf, ist ein Podcast von Funke. Moderation Suse Schumacher und Tobias Esch. Redaktion und Konzeption Suse Schumacher, Tobias Esch und Alexandra Schaller. Produktion Caroline Enders, Michael Rose und Simon Eichinger.
Ein Podcast von Funke.